Hi, mein Name ist Jakob.
Hallo, mein Name ist Anton und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Hallo und herzlich willkommen zu unseren 7. Folge in der 5. Staffel Sprachpfade. Hallo Jakob.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, unsere Staffel neigt sich langsam dem Ende. Wir haben aber noch ein paar Folgen vor uns und ich bin sehr gespannt, was du heute uns mitgebracht hast, denn heute ist deine Folge und du hast hoffentlich ein Thema für uns mitgebracht, nicht wahr?
Ja, ganz so ist es. Ich muss anmerken, weil du gerade gesagt hast, ein paar Folgen, ein paar groß geschrieben.
Sehr gut aufgepasst.
Nur noch zwei Folgen in dieser Staffel.
Zwei Folgen noch und bevor wir aber zu der heutigen Folge, beziehungsweise dann in zwei Wochen zu der letzten Folge der Staffel kommen werden, haben wir noch, wie immer, obligatorische Fragen zu klären. Deine Lieblingsfrage, Jakob. Weißt du denn noch, was das Thema der letzten Folge vor einem ganzen Jahr eigentlich war?
Tja, wie könnte ich dieses Thema vergessen? Es ging um die Gebärdensprachen, beziehungsweise dann genauer um die deutsche Gebärdensprache. Und du hast da mit einigen Mythen aufgeräumt, die, ja, ich würde sagen, bei Menschen, auch bei uns beiden, glaube ich, so existiert haben.
Oh ja.
Und du hast uns die Einzigartigkeit von Gebärdensprachen näher gebracht, die nämlich im Raum stattfinden, nämlich im Gebärdensprachenraum.
Genau so ist es, Jakob. Danke für diese großartige Zusammenfassung. Ja, wenn ihr mehr über die Gebärdensprache, beziehungsweise spezifisch die deutsche Gebärdensprache, erfahren wollt, dann klickt gerne in die 6. Folge der 5. Staffel rein.
Ganz genau. Lieber Anton, hast du denn zu deiner Folge zur Gebärdensprache bzw. zu Gebärdensprachen Feedback bekommen?
In der Tat. Wir haben ein paar Kommentare und E-Mails bekommen von unseren lieben HörerInnen und dafür danke ich vielmals allen, die etwas geschrieben haben. Ich werde heute aus Zeitgründen auch nicht jede Nachricht vorlesen. Ich kann aber zusammenfassen, dass es generell Nachrichten gab, die, so wie Monika bei Spotify geschrieben haben, wow, was für eine interessante und spannende Folge. Vielen Dank dafür.
Danke für die Nachricht.
Dankeschön. Und genauer möchte ich aber auf zwei Kommentare eingehen, die wir per E-Mail bekommen haben. Zum einen möchte ich der Sanja danken. Sanja ist eine Expertin, was die deutsche Gebärdensprache angeht, weil sie studiert Gebärdensprachdolmetschen. Und sie hat uns eine sehr schöne, sehr lange, ausführliche E-Mail geschrieben und hat sich auch bedankt, dass wir diese Folge gemacht haben, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben, weil in Bezug auf Gebärdensprache nicht nur Mythen bestehen und Stereotype, über die wir auch gesprochen haben, sondern dass dieses Thema immer noch nicht die Aufmerksamkeit hat, welche es eigentlich verdient hat in der Öffentlichkeit. Sie hat uns ein paar Hinweise gegeben, die ich nochmal aufgreifen möchte. Zum einen hat sie gesagt, dass mittlerweile die Selbstbezeichnung taub verwendet wird und nicht gehörlos.
Ja, wir haben immer von Gehörlosen gesprochen.
Genau, und da gibt es aber eine laufende Debatte und ich habe mich an die Bezeichnung gehalten, die ich bei meiner Recherche gefunden habe. Aber selbstverständlich ist es eine Art Auslegung, welche Bezeichnung die richtige ist. Und ich habe einen Artikel, den Sanja uns zugeschickt hat, auch in die Shownotes gepackt zu der Folge 6, sodass ihr da auch gerne nochmal nachschauen wollt, wenn ihr tiefer in diese Selbstbezeichnungsdebatte reinschauen möchtet. Außerdem hat sie uns einen anderen Hinweis gegeben, zu dem ich auch einen Artikel von Sophia Wegner in die Shownotes extra jetzt nachträglich reingepackt habe. Und da geht es um das Problem der sogenannten Sprachdeprivation, über die wir ja auch schon gesprochen haben in der letzten Folge. Also dieses Phänomen, wo den Kindern, den tauben Kindern, Sprachvorbilder, vor allem taube Sprachvorbilder, fehlen, die natürlich auch unabdingbar sind für die Entwicklung des Sprachverstehens und der Sprachproduktion. Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, auf dieses Problem der Sprachdeprivation hinzuweisen. Und auch da, wie gesagt, werde ich den entsprechenden Text in die Shownotes packen. Vielen Dank für diesen großartigen Hinweis. Und zum Schluss möchte ich noch auf eine andere E-Mail eingehen von der Monika. Und die Monika hat uns von ihrer Tochter berichtet, die Gebärdensprachdolmetschen studiert. Ich frage mich, ob da vielleicht eine Verbindung ist zwischen den beiden. Und sie hat uns geschrieben, dass sie von ihrer Tochter weiß, wie schwierig es oft für taube Menschen tatsächlich ist, in der Welt der Lautsprache anerkannt zu werden. Und deshalb sind solche Informationen wie dieser Podcast so ungemein wichtig. So schreibt sie. Und auch für diese großartige Nachricht danke ich dir, Monika. Und ich denke, damit bin ich am Ende.
Vielen Dank, liebe Sanja und liebe Monika. Ob miteinander verwandt oder nicht. Lieber Anton, auch ich habe Feedback bekommen. Ich habe nämlich noch Feedback bekommen zur Folge zu den Tieren und ob Tiere denn Sprache benutzen. Eine gewisse Person mit dem Handle geht dich nichts an, hat gefragt, haben Präriehunde eine Art von Dialekt? Also nutzen verschiedene Gruppen von getrennt lebenden Tieren unterschiedliche Laute für Menschen zum Beispiel. Oh. Diese nordamerikanischen Präriehunde, das sind übrigens Nagetiere, so wie ich das verstanden habe auf Fotos. Wer ein Foto sehen will von sich küssenden Präriehunden, kann das übrigens auf Instagram sehen, auf unserem Kanal. Und da kann ich jetzt natürlich, wenn ich meinen inneren Mark Twain auspacke, erstmal sagen, geht dich nichts an, das geht dich nichts an. Aber ich will so nicht sein. Und deswegen gebe ich eine ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Biologe. Ich habe mich auch nicht näher mit nordamerikanischen Präriehunden beschäftigt. Ich bin nur über sie gestoßen, quasi bei der Frage, haben denn Tiere eine Sprache? Ich habe aber vor kurzem etwas anderes gelernt. Und zwar gibt es in Mitteleuropa, mitten unter uns, lieber Anton, zwei Vogelarten, und zwar den Fietis und den Zipzalp. Und wenn du dich über die Namen wunderst, diese beiden Vogelarten, die sind jeweils benannt nach so charakteristischen Rufen. Also der Zipzalp, der macht immer so Zipzalp, Zipzalp.
Ah, Onomatopoetika.
Und der Fietis, der macht immer so Fiet, Fiet, Fiet. Also ich habe mir diese Rufe angehört, mich hat es jetzt nicht unbedingt überzeugt, aber danach wurden die benannt. Und diese beiden Vogelarten, das sind unterschiedliche Spezies, aber es sind Schwesterspezies oder Zwillingsspezies. Und die unterscheiden sich äußerlich kaum. Also man kann sie auseinanderhalten, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und diese beiden Spezies, die bewohnen auch den gleichen Lebensraum. Und was das bedeutet ist, diese beiden Spezies haben sich erst evolutionär gesehen kürzlich auseinanderentwickelt, also kürzlich in Anführungszeichen. Deswegen sind sie sich noch so ähnlich. Und aber das ja im selben Lebensraum, was nicht so einfach zu erklären ist. Und jetzt kommt's. Sie haben ja aber verschiedene Rufe. Das heißt, die beiden Spezies haben sich anscheinend deshalb auseinanderentwickelt, weil sich die Rufe eben in zwei verschiedene Gruppen auseinanderentwickelt haben. Und die Individuen der verschiedenen Gruppen sich gegenseitig nicht mehr als SexualpartnerInnen erkannt haben.
Aufgrund des Rufs.
Genau, also es wurde nicht, man wurde nicht mehr gehört quasi. Oder die Vögel haben sich gegenseitig nicht mehr gehört. Und immer dann, wenn Populationen eben sich nicht mehr miteinander verpaaren, dann entwickeln sie sich halt auch auseinander. Also über Generationen hinweg. Also das dauert, ja. Aber so kann das passieren. Und auch hier muss ich jetzt natürlich dazu sagen, ich bin kein Biologe, habe ich schon gesagt. Und ich habe das gelesen, das ist angelesenes Wissen. Und ich gebe das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen wieder, so wie ich das verstanden habe. Falls ihr euch mit diesem Thema besser auskennt, zögert nicht, meldet es uns zurück, falls sich da ein Fehler eingeschlichen hat.
Wunderbar, großartig. Wir sind immer interessiert an Feedback. Falls ihr also zu diesem Thema oder zu anderen Themen, über die wir schon eine Folge gemacht haben, etwas mehr wisst, dann schreibt es uns gerne. Wir lernen auch tagtäglich gerne dazu. Dann würde ich sagen, war unsere Feedbackrunde dieses Mal ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher, aber umso schöner.
Yes.
Und umso größer ist natürlich auch die Vorfreude auf das, was jetzt kommt, Jakob. Ich bin sehr gespannt. Ich bin voller Vorfreude und ich übergebe dir sehr gerne das Wort und lerne natürlich auch heute gerne noch etwas mehr.
Lieber Anton, wunderbar. Vielen Dank. Und wir bleiben heute interdisziplinär jetzt erstmal. Und wir bleiben sogar in der Biologie.
Aha.
Der Grund dafür ist eine Metapher. Wir hatten schon mal über Metaphern gesprochen, weißt du doch?
Wollte ich gerade auch sagen.
Nämlich in unserer ersten Staffel, in unserem ersten Semester, in der Folge 5.
Ja, so ist es.
Und Anton, du weißt ja, dass es in der Wissenschaft oder besser gesagt in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sowas wie Fachsprachen gibt. Also eine Sammlung an Fachbegriffen, die man sich eben extra aneignen muss, um zu verstehen, was Leute so sagen.
Absolut.
Und Fachsprachen, die können ja auch so eine gewisse Barriere darstellen. Mhm. Aber um die soll es heute gar nicht gehen, um diese Fachsprachen. Aber es gibt diese Fachsprachen ja, um Phänomene, die den Forschenden so begegnen, um diese Phänomene möglichst präzise und exakt beschreiben zu können.
Mhm.
Und Linguistinnen haben sich auf der Suche nach solchen Fachbegriffen immer wieder gerne mal bei anderen Wissenschaften bedient. Da ist die Linguistik nicht alleine. Das machen viele Wissenschaften, dass die mal nach links und nach rechts gucken und sich bedienen bei anderen Wissenschaften.
Mhm, mh.
Und für die Linguistik besonders beliebt waren und sind die Naturwissenschaften.
Mhm.
Und besonders viel, meiner Einschätzung nach, hat sich die Linguistik aus der Biologie bedient. Und das kommt nicht zuletzt daher, weil man früher vor mehr als 100 Jahren, weil man früher angenommen hat, dass Sprachen sich ähnlich verhalten wie lebende Organismen. Also man hat Sprachen so ein bisschen ein Eigenleben zugesprochen und sie so ein bisschen eben als Organismus konzeptionalisiert. Man hat Sprachen ein bisschen biologisiert. Das war eine Zeit lang mal sehr im Trend, Dinge zu biologisieren.
Natürlich.
Und wir erinnern uns, es gibt ja auch sowas wie Sprachstammbäume, wo so Abstammungen eingezeichnet sind. Und das gibt es ja weiterhin. Also das funktioniert nicht. Sprachen pflanzen sich offensichtlich nicht sexuell fort. Aber es gibt trotzdem solche Sprachstammbäume. Und dieses Konzept ist auch weiterhin gebräuchlich. Aber man könnte sagen, diese ganzen Sprachstammbäume sind eine riesige Metapher, die da ausgearbeitet wird.
Ja, natürlich. Na klar.
Also diese Vorstellung, dass eine Sprache ein lebendiges Etwas ist, da sind wir heute von entfernt in der Linguistik. Das glauben wir nicht mehr. Sprache, die entstammt ja unserer Kognition. Sprache ist gesellschaftlich und kulturell geprägt. Sprache schafft auch Identität. Sie ist also aufs Engste mit Menschen oder mit allen anderen Lebewesen, die eben sprechen, in Rückgriff auf die Folge 5.5, verwoben. Sie ist aufs Engste mit Lebewesen verwoben, aber Sprachen leben nicht.
Ja.
Aber, lieber Anton, von dieser Vorstellung bleiben neben Sprachstammbäumen und ein paar weiteren Fachbegriffen, die wir aus der Biologie entnommen haben, bleibt eine große Metapher. Eine so große Metapher, dass es eigentlich gar keine andere Ausdrucksmöglichkeit gibt, wenn man über diese Sache reden will. Also in der Linguistik spricht man eigentlich immer von dieser Sache mit dieser Metapher. Lieber Anton, heute geht es um den Tod von Sprachen.
Sehr gut, sehr schön.
Und eigentlich ist das ja falsch. Sprachen leben nicht.
Mhm.
Das ist uns allen klar. Also können sie auch nicht sterben.
Genau.
Und doch und doch und doch gehen LinguistInnen davon aus, dass von den, ja, so 6.000 bis 7.000 Sprachen dieser Welt, Am Ende dieses Jahrhunderts, also in 75 Jahren, zwischen 50% und 90% gestorben sein werden.
Ja, das muss man erstmal sacken lassen.
Also, wenn ich von 7000 Sprachen auf dieser Welt ausgehe, dann werden im Jahr 2100 3500 bis 6300 dieser Sprachen ausgestorben sein.
Heftig. Wahnsinn.
Und ich stelle heute die Frage, wie stirbt denn eine Sprache? Und was hat das für Folgen?
Oh, sehr spannende Frage. Sehr, sehr schön, sehr cool. Ich freue mich auf das Thema. Ich dachte erstmal im ersten Moment, du sagst, und ich habe die Lösung, um die Sprachen zu retten.
Ja, die Lösung gibt's schon. Lösungen gibt's. Darüber spreche ich heute auch.
Oh, super, super. Also doch nicht so fatalistisch und traurig, sondern auch mit einem kleinen Hoffnungsschimmer am Ende.
Ja, ich ende die Folge mit einem Hoffnungsschimmer.
Top,
ja.
Super.
Also Anton, es gibt diese Metapher vom Sprachsterben oder vom Sprachtod. Mhm. Und wenn eine Sprache aufhört, gesprochen zu werden, dann spricht man eigentlich immer mit dieser Metapher darüber. Mhm, und was mit diesem Sprachsterben oder Sprachensterben da anklingt, ist natürlich auch wieder ein weiterer Begriff aus der Biologie, nämlich das Artsterben oder das Artensterben, das in der Biologie beobachtet wird. Also das Abnehmen der Biodiversität. Und genauso können wir sagen, auf unserem Planeten nimmt auch die linguistische Diversität ab im Moment. Mhm, Was dazu führt, ist in beiden Fällen das Gleiche, nämlich das Handeln des Menschen in der Welt. Es führt zu Artensterben und es führt aber auch zum Sprachensterben. Aber die Parallelen und somit die Metapher vom Sprachsterben, die geht noch weiter. Mhm. Ich stelle dir jetzt mal ein paar zentrale Begriffe vor.
Sehr gut.
Der Sprachtod, dieser Begriff, der existiert parallel zum Artentod. Mhm. Das bedeutet also die Extinktion einer Sprache. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass niemand mehr existiert, der oder die diese Sprache spricht oder auch nur sprechen kann. Und es bedeutet auch, dass es keine Aufzeichnungen dieser Sprache gibt. Dann gilt eine Sprache als ausgestorben. Sie ist für immer verloren.
Also es muss dieses Kriterium erreicht sein, dass keine Aufzeichnungen, weder schriftlicher Art, weder Videoaufzeichnung vorhanden ist, die diese Sprache jemals dokumentiert hat.
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist kein ganz, ganz trennscharf definierter Begriff. Wichtig ist, es gibt keine Sprechenden mehr.
Okay.
Und auch niemand mehr, der weiß, wie diese Sprache gesprochen wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Lied oder eine Erzählung dieser Sprache aufgenommen ist und dokumentiert ist, dann wäre diese Sprache ja trotzdem nicht vollständig dokumentiert, sodass man sie nutzen könnte. Ja?
Okay.
Also, ich will damit sagen, es gibt auch verschiedene Grade von Dokumentation. Aber wir reden später auch noch über Sprachdokumentation, beziehungsweise darüber, dass eine vollständige Sprachdokumentation eben auch helfen kann, dass eine Sprache nicht ausstirbt.
Okay.
Für immer verloren ist diese Sprache, wenn sie nicht dokumentiert ist. Und im Laufe der Weltgeschichte ist das natürlich bereits tausenden Sprachen passiert. Also das ist nicht mehr aufhaltbar, das ist nicht mehr zurückführbar und auf eine gewisse Art und Weise ist das auch natürlich, dass eine Sprache stirbt. Sie entwickelt sich zum Beispiel einfach weiter. Zum Beispiel Latein. Latein ist natürlich gut dokumentiert, aber es gibt keine Erstsprechenden mehr, die Latein sprechen. Ich weiß, es gibt da draußen ein paar Leute, die Latein als Zweitsprache sprechen. Ich weiß, die gibt's. Aber ich glaube zumindest, es gibt keine Menschen mehr, die Latein als Erstsprache sprechen. Aber Latein hat sich weiterentwickelt. Latein hat sich auseinanderentwickelt in viele verschiedene romanische Sprachen und Dialekte. Französisch, Rumänisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter. Also Latein ist zwar tot, aber Latein ist nicht ausgestorben, sondern Latein hat sich einfach weiterentwickelt.
Okay.
Ich rede heute aber nicht über dieses Weiterentwickeln, sondern ich rede heute über das Aussterben. Und so wie es ausgestorbene Arten gibt, so gibt es ja auch bedrohte Arten. Und so gibt es auch bedrohte Sprachen. Also die Metapher geht weiter. In der Biologie, da gibt es die rote Liste von bedrohten Tier-, genau. Pflanzen- und Pilzarten.
Ja, ja.
Und die wird von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources veröffentlicht und erstellt. Und für Sprachen gibt es einen Atlas bedrohter Sprachen. Und der wird von der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, also kurz von der UNESCO, in Auftrag gegeben und erstellt und herausgegeben. Diesen Atlas habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Das ist eine PDF, die kann man downloaden. Ich muss dazu aber anmerken, dieser Atlas, die letzte Auflage, das ist die dritte Auflage, die ist von 2010. Also eine neue Auflage wäre dringend nötig.
Okay.
Das sind keine aktuellen Zahlen mehr. Und bei den bedrohten Sprachen wird ähnlich wie bei den bedrohten Arten zwischen verschiedenen Leveln der Gefährdung unterschieden. Es gibt 6 verschiedene Level. Es gibt das Level Safe, das heißt sicher. Und diese Sprachen sind in dem Atlas gar nicht aufgeführt. Das sind Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch, aber auch Arabisch, Chinesisch, beziehungsweise bei Chinesisch gibt es eigentlich, sind mehrere verschiedene Sprachen, Mandarin. Aber das sind Sprachen, die gelten als safe, die gelten als nicht bedroht. Dann gibt es das Level Vulnerable, also potenziell gefährdet. Hier ist ein Kriterium, dass die meisten Kinder der Sprachgemeinschaft dieser Sprache diese Sprache zwar noch als L1, als Erstsprache lernen, aber die Sprache wird nicht mehr in allen Kontexten des Alltags gesprochen. Zum Beispiel macht man vielleicht noch die alltägliche Kommunikation in diesem Kontext, aber universitäre Lehre oder allein schon die Schulbildung oder auch der Handel, der außerhalb des Dorfes oder der Stadt stattfindet, der findet in einer anderen Sprache statt.
Da fallen wahrscheinlich dann viele Minderheitssprachen drunter.
Ganz genau. Die sind von vornherein schon mal potenziell gefährdet. Wir haben schon über Minderheitssprachen gesprochen in der Folge 3.7. Und im Prinzip alle Sprachen, die da erwähnt werden oder über die wir da sprechen, sind gefährdet. Also prinzipiell schon mal, wenn eine Sprache nirgendwo eine Nationalsprache ist oder eine offiziell anerkannte Sprache, dann ist sie gefährdet, kann man sagen. Die nächsten beiden Level heißen im Englischen definitely endangered oder severely endangered. Auf Deutsch wird es übersetzt als gefährdet und stark gefährdet.
Okay.
Das kennt man ganz genauso von Arten, von biologischen Tierarten. Und hier ist der Fall, dass die Sprache nicht mehr an Kinder weitergegeben wird und nur noch von den Eltern beziehungsweise von der Großelterngeneration gesprochen wird. Also gefährdet und stark gefährdet. Und hier sehen wir schon den ersten Mechanismus, wie stirbt eine Sprache aus? Eine Sprache stirbt eigentlich immer so aus, dass irgendwann aufgehört wird, dass sie an Kinder weitergegeben wird. Also Kinder lernen diese Sprache nicht mehr als Erstsprache und so stirbt eine Sprache dann aus. Denn es folgen keine neuen Generationen, die diese Sprache als Erstsprache sprechen.
Ja.
Und dann spricht nur noch die Elterngeneration oder die Großelterngeneration diese Sprache, aber eben nicht mehr die Kinder.
Man könnte hier eine andere Metapher anbringen, wenn wir schon bei diesem metaphorischen Sprachgebrauch hier sind. Die Sprache wird dann nicht mehr weiter vererbt und somit stirbt sie ja dann auch schlussendlich aus.
Genau, nach Pierre Bourdieu gibt es ja auch eine soziale Reproduktion. Den könnten wir jetzt hier auch noch mit reinbringen.
Sehr gut.
Und diese Sprache wird also nicht mehr reproduziert, kann man sagen. In der nächsten Generation. Das nächste Level, das nächst Schlimmere, das heißt auf Englisch critically endangered, auf Deutsch heißt das moribund. Und das ist dem Lateinischen entlehnt, ich glaube aber auch einer anderen Disziplin eigentlich entnommen, nämlich der medizinischen Disziplin. Denn moribund bedeutet im Sterben liegend oder dem Tode nahe. Also moribund, sterbend. Und diese Sprachen, die moribund sind, die werden nur noch von älteren Menschen der Community, der Sprachgemeinschaft gesprochen, aber nicht mehr im alltäglichen Leben. Das heißt, selbst die Menschen, die diese Sprache sprechen können, sprechen sie nicht mehr alltäglich. Und diese Menschen sind auch oft keine kompetenten SprecherInnen mehr, sondern das sind dann oft Menschen, die selbst schon alt sind, aber von sich sagen, ja, meine Eltern haben das noch mit mir gesprochen, aber dann habe ich es eigentlich in meinem ganzen Leben nicht mehr viel verwendet. Also das ist eine sterbende oder eine moribunde Sprache. Und das letzte Level ist extinct, ausgestorben. Niemand spricht diese Sprache mehr und niemand erinnert sich an diese Sprache. Also, wir fassen zusammen, wie stirbt eine Sprache? Eine Sprache stirbt, indem sie nicht mehr an die Kinder der Sprachgemeinschaft weitergegeben wird. Die Kinder lernen diese Sprache nicht mehr als Erstsprache. Und das dauert dann mehrere Jahrzehnte. Die Eltern sprechen es noch, die Großeltern sprechen es noch. Es dauert dann, aber irgendwann stirbt auch die letzte Person, die diese Sprache noch sprechen kann. Also andersrum kann man fragen, was ist eine lebendige Sprache? Was ist eine vitale Sprache? Das ist eine Sprache, in der es quasi außer Frage steht, dass die Sprache an kommende Generationen, also an die Kinder, weitergegeben wird. Was aber die Sprachforschung und die Geschichte zum Sprachsterben auch gezeigt hat, ist, dass das ganz schnell gehen kann. Also eine ehemals vitale Community, wo eben es überhaupt nicht in Frage stand, dass man die Sprache an Kinder weitergibt oder nicht, weil das ganz selbstverständlich ist, kann innerhalb von einer Generation aussterben. Also es kann ganz schnell gehen. Warum das so ist, warum diese Sprachen nicht mehr weitergegeben werden an die nächste Generation, das klären wir gleich. Ich wollte nur einmal ganz kurz einhaken. Es gibt nämlich auch den Begriff des Dialekttods und der funktioniert eigentlich relativ ähnlich und die Mechanismen sind auch ähnlich. Also man spricht ja in Deutschland, vor allem in der Schweiz und Österreich, glaube ich, weniger, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Vielleicht könnten uns da Schweizer und österreichische ZuhörerInnen aufklären. Aber in Deutschland spricht man auf jeden Fall vom Dialektsterben oder vom Dialekttod. Und da ist es genauso, wenn ihr mal überlegt, wer würdet ihr denn sagen, sind denn kompetente DialektsprecherInnen? Die meisten von euch würden sagen, das sind alte Menschen, das sind ältere Menschen. Und die Dialekte, die wurden also nicht mehr oder nicht mehr vollständig an die Kinder weitergegeben. Die Eltern, die sprechen schon noch mehr Dialekt, verstehen vielleicht auch noch mehr Dialekt, aber auch nicht mehr so viel. Und die Kinder, denen wird Dialekt vielleicht gar nicht mehr so richtig beigebracht. Und zwar zugunsten der Standardvarietät, also zugunsten dem Standarddeutschen, das eben auch in der Lautung nachgeahmt wird. Ich habe schon mal über das Standarddeutsche gesprochen und auch über die standarddeutsche Lautung.
Das ist eine Verweisfolge heute.
Das war einmal die Folge 1.4, die deutsche Standardlautung. Und das ist quasi das, was man den Kindern heutzutage eher beibringt, auch in der Schule. Und über die Entwicklung, wie sich das Standarddeutsche überhaupt entwickelt hat, habe ich ein bisschen in Folge 3.3 gesprochen, die vielen Seiten des Hochdeutschen. Und genauso funktioniert es eigentlich oft auch beim Sprachsterben. Also die eine Sprache wird aufgegeben zugunsten einer anderen. Beim Dialektsterben ist es zugunsten einer anderen Varietät derselben Sprache. Beim Sprachsterben ist es einfach eine andere Sprache.
Ich denke, mit diesem Beispiel ist der Begriff des Sprachtodes ja auch einigen unserer HörerInnen möglicherweise jetzt geläufiger oder näher, weil man kennt es ja. Man kennt ja dieses Phänomen, dass die Großeltern oder die älteren Menschen aus dem Bekannten- oder Freundes-Familienkreis ja noch vor allem einen standardfernen Dialekt sprechen können, aber dann das häufiger, so kenne ich das zumindest anekdotisch, immer nur als eine Art Vorführeffekt nutzen und zeigen. So klingt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Plattdeutsch. Aber so richtig im Alltag zu gebrauchen, das findet dann eben nicht mehr statt.
Ganz genau. Warum werden denn also Sprachen nicht mehr an Kinder weitergegeben? Und es gibt hier viele, viele, viele verschiedene Gründe, aber es gibt so mehrere Gruppen. Und ich fasse einfach mal so die Gruppen zusammen, die ich gefunden habe in der Literatur. Weil ich gerade von Literatur spreche, kann ich euch übrigens ein Buch empfehlen. Es gibt nämlich ein Buch, das heißt Atlas der vom Aussterben bedrohten Sprachen. Das ist nicht der Atlas der bedrohten Sprachen der UNESCO, sondern das ist ein Buch, das ist von einem Journalisten und von einem Linguisten zusammen geschrieben worden und beschreibt quasi immer auf einer Seite, auf einer Doppelseite Sprachen, die bedroht sind oder eben vom Aussterben bedroht sind. Und das richtet sich an linguistisch interessierte LaiInnen. Also man muss kein wissenschaftlicher Experte sein, um dieses Buch zu verstehen. Ganz besonders freue ich mich, denn der linguistische Autor dieses Buches ist ein ehemaliger Dozent von mir.
Ach.
Ich habe mal ein Seminar bei ihm besucht. Ja. Also, falls sich das interessiert, es gibt auf jeden Fall genügend Literatur. Wie kommt es dazu, dass Sprachen nicht mehr an die nächste Generation weitergegeben werden? Das erste, das ist ein relativ einfacher Grund, Naturkatastrophen.
Genau. Mhm.
Also, wenn die Sprachgemeinschaft nicht sehr groß ist, sondern eher klein und begrenzt, wenn es 3, 4, 5 Dörfer oder Siedlungen gibt und solche Sprachgemeinschaften gibt es in der Welt, und dann gibt es Dürren, Überschwemmungen oder Vulkanausbrüche oder Tsunamis, die dann entweder Menschen dieser Sprachgemeinschaft töten oder Menschen dieser Sprachgemeinschaft dazu bewegen, fortzuziehen, dann kommt es dazu, dass Sprache nicht mehr an die Kinder weitergegeben wird. Also, weil diese Menschen dann eben in ein anderes Sprachgebiet ziehen und die leben sich dort ein, die lernen dort natürlich auch die dortige Sprache kennen und die eigene Erstsprache, die geben sie dann nicht mehr an die Kinder weiter. Mhm. Und zack, innerhalb von 30, 40 Jahren ist diese Sprache verschwunden. Und gerade in Gebieten in der Welt, wo viele verschiedene Sprachen existieren, die sehr kleinräumig nebeneinander existieren, eben nur mit kleinen Sprachgemeinschaften, da kann das leicht passieren. Und so ein Gebiet ist zum Beispiel Papua-Neuguinea. Mhm, und da gibt es einige Fälle von Sprachen, die einfach durch so eine Naturkatastrophe, durch einen Tsunami, der bei den Menschen natürlich viel Leid ausgelöst hat, aber im Zuge dessen ist die Sprache dann auch verschwunden, weil viele Menschen der Sprachgemeinschaft gestorben sind und weil die Überlebenden einfach weggezogen sind. Also ich möchte jetzt auch noch mal sagen, ich spreche hier immer vom Sprachentod und das ist natürlich eine Tragödie, dass Sprachen sterben, aber das hängt oft zusammen mit großem Leid an Menschen. Und das ist natürlich eine noch größere Tragödie.
Natürlich.
Das ist nur nicht der Fokus meiner Folge heute. Mhm. Aber das muss man sich im Hintergrund bewahren. Ich erhebe jetzt die Sprache und die Existenz von Sprachen nicht über Menschen und die Existenz von Menschen.
Natürlich, ja.
Und da sind wir schon bei einem zweiten sehr traurigen Grund, warum Sprache nicht mehr an Kinder weitergegeben wird, nämlich Krieg. Einerseits und Krieg führt zu denselben Dingen, die ich gerade schon gesagt habe. Menschen einer Sprachgemeinschaft können getötet werden oder Menschen ziehen weg und ziehen in das Sprachgebiet einer anderen Sprachgemeinschaft und leben sich dort ein. Mhm. Es gibt noch eine andere Art, eine sehr extreme Art von menschlicher Gewalt, die zum Sprachsterben führt, nämlich Genozid. Mhm. Wenn es keine Sprachgemeinschaft mehr gibt, wenn kein Mensch mehr lebt, der diese Sprache sprechen könnte, dann stirbt natürlich auch diese Sprache. Und in unserer Podcast-Folge 2.10 habe ich über das Jiddische gesprochen. Und das Jiddische, das wird ja deshalb nicht mehr in Mitteleuropa, wo es eigentlich herkommt, gesprochen, weil Jüdinnen und Juden in der Shoah, zur Zeit des Dritten Reichs, systematisch verfolgt und umgebracht wurden. Das heißt, die Menschen, die Jiddisch gesprochen haben, sind gestorben oder sind weggezogen, sind also in die USA ausgewandert oder in andere Gebiete. Das Jiddische ist heute zwar keine ausgestorbene Sprache, aber dort, wo es eigentlich herkommt, nämlich in Mitteleuropa, ist es schon ausgestorben.
Das sind die Fälle von Sprachtod, die nicht aufgrund von natürlichen Ursachen, wie zum Beispiel eine Überschwemmung oder ein Tsunami oder was auch immer, Erdbeben, stattgefunden hat, also den Menschen widerfahren ist und aufgrund dessen dann die Sprache ausgestorben ist oder die Sprache nicht mehr verwendet wird, sondern das sind provozierte Fälle von Sprachtod. Also wo man mit einer Kultur, mit einer Ethnie dann auch die Sprache vernichten wollte oder will.
Ganz genau. Und es gibt einen Begriff dafür, wenn man ganz bewusst eine Sprache aussterben lassen will. Dieser Begriff heißt Linguzid. Und worüber ich gerade gesprochen habe, Krieg und Genozid, das wird meistens nicht genommen, um Linguzid zu begehen. Mhm. Das ist ein sehr drastisches Mittel, wenn ich quasi in Anführungszeichen nur eine Sprache ausmerzen möchte, dafür direkt alle Menschen zu töten, die diese Sprache sprechen. Aber es gibt andere gewaltvolle Mittel, andere Zwangsmittel und unterdrückerische Mittel, um eine Sprache zu töten. Und das ist auch mein nächster Punkt. Also es geht wieder um menschliche Gewalt. Und was nämlich im kolonialen Kontext oft passiert ist, ist eine erzwungene Weitergabe von Kolonialsprachen an indigene Kinder. Und das ist in vielen Fällen über Zwangsinternate passiert. Die Kinder wurden gewaltsam von ihren Eltern getrennt und auch von der indigenen Gemeinschaft, von der kulturellen Gemeinschaft, aber eben auch von der Sprachgemeinschaft getrennt, um ihnen die Kultur und die Sprache der Weißen, der KolonistInnen beizubringen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, aber man muss ganz klar sagen, viele dieser Kinder haben diese Internate nicht überlebt.
Richtig.
Also die wurden systematisch misshandelt, missbraucht, ihnen wurde systematisch Gewalt angetan. Also das war keine reine Umschulung oder Schulung in weißer Kultur oder sowas.
Die auch ohne Mord schlimm genug gewesen wäre.
Ganz genau.
Und Misshandlung schlimm gewesen wäre.
Und solche Internate, die gab es in den USA, die gab es in Kanada, die gab es auch in Australien und in vielen weiteren Ländern. Und ich habe einfach nur schlaglichtartig einen Tagesschau-Artikel unten in den Shownotes verlinkt, der über diese Gräueltaten berichtet. Und das ist wirklich nur ein beispielhafter Bericht. Also man findet zu diesem Thema viel im Internet, gerade im englischsprachigen Internet sehr viel. Also es findet Aufarbeitung statt. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Es gibt aber übrigens auch heute noch Zwangsinternate auf der Welt. Nämlich zum Beispiel für tibetische Kinder, die dort nach, sag mal neutral, nach chinesischen Maßstäben erzogen werden sollen. Für einen Linguzid, so wie ich es gerade gesprochen habe, gibt es aber auch weniger gewaltvolle Zwangsmaßnahmen. Also es ist immer mit Zwang verbunden und immer mit Unterdrückung, aber weniger gewaltvoll. Es gibt zum Beispiel Schreib- oder Redeverbote in der Öffentlichkeit, teilweise auch im Privaten, das ist aber sehr schwer durchzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, öffentliche Förderung zu entziehen oder die soziale Ausgrenzung von Sprechenden, die Stigmatisierung von diesen Sprachen oder Sprachgemeinschaften. Ein Beispiel war die florierenden deutschsprachigen Communities, die es in den USA gab. Und diese florierenden deutschsprachigen Communities, die gab es bis zur Zeit des Ersten und dann vor allem des Zweiten Weltkriegs. Und nach dieser Zeit sind diese Communities an Anzahl immer geringer geworden und immer schwächer geworden dadurch. Und es gibt heute in den USA immer noch deutschsprachige Minderheiten, aber diese Varietäten gelten als moribund. Also nur noch die Älteren sprechen sie und dann manchmal auch nicht mehr kompetent, nicht mehr vollständig. Sie sind im Aussterben begriffen. Wie es früher war mit diesen Communities, davon habe ich in Folge 3.5 schon mal gesprochen, wo es um Mark Twain geht und Mark Twains Verzweiflung beim Deutschlernen.
Ja, ja.
Und all das sind Maßnahmen, die habe ich jetzt nur beispielhaft genannt, um ganz bewusst und ganz absichtlich eine Sprache, zumindest an einem bestimmten Ort, auszumerzen. Und das nennt man Linguzid, also Sprachmord.
Genau, und manchmal sind die Mittel ja auch gar nicht so drastisch und dramatisch wie ein ganzer Sprachverbot oder Schriftverbot, sondern das kann auch teilweise sehr subtil und sehr, unausgesprochen geschehen. Also ich weiß, dass zur Zeit der Sowjetunion, vor allem in der Anfangszeit, ja auch verschiedene Phasen gab, wo dann zum Beispiel Nationalsprachen der einzelnen Republiken ja auch nicht verboten waren und nicht diskriminiert wurden. Aber nichtsdestotrotz gab es auch auf politischer Ebene Bestrebungen, dass zum Beispiel Filme in den Nationalsprachen nicht gedreht worden sind oder bestimmte Bücher nicht publiziert worden sind. Also da, wo das staatliche Kapital ja auch zentriert verteilt worden ist. Und das sind ja auch Mittel, die vielleicht nicht als Ziel hatten, alle Nationalsprachen außer die sowjetische Hauptsprache, das Russische, auszumerzen. Aber nichtsdestotrotz, zumindest den Stellrang dieser Hauptsprache, der Nationalsprache, der Literatursprache in den Vordergrund zu stellen.
Ganz genau, ja. Neben solchen Zwangsmaßnahmen gibt es aber auch das Phänomen, dass die Sprache freiwillig gewechselt wird. Und das hat meistens etwas mit Prestige zu tun. Also die Weitergabe einer anderen Sprache an die Kinder als Erstsprache, davon erhoffen sich die Eltern meistens irgendeine Art von sozialem, wirtschaftlichen, kulturellen und politischem Vorteil. Und die andere Sprachgemeinschaft, also die neue Sprache, die als L1 vermittelt wird an diese Kinder, die hat eben oft auch eine soziale, wirtschaftliche oder politische Vormachtstellung auf irgendeine Art und Weise. Und das ist eben nicht unbedingt mit Gewalt oder Ausgrenzung verbunden. Das passiert in vielen Fällen auch ganz freiwillig. Also manche Sprachen bzw. Sprachgemeinschaften strahlen einfach ein so großes Prestige aus, dass die Eltern gewillt sind, ihren Kindern lieber diese Sprache als die L1 beizubringen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet jetzt vielleicht lachen oder das komisch finden, aber ich gehe zurück zu den Dialekten. Das ist genau das, was die Generation vor uns gemacht hat. Die Generation vor uns oder vielleicht auch zwei Generationen vor uns, die haben nicht Standarddeutsch gelernt. Das sind keine kompetenten Standarddeutschsprechenden. Das sind kompetente Dialektsprechende. Und die haben willentlich die Dialekte nicht weitergegeben. Willentlich, freiwillig und bewusst die Dialekte nicht weitergegeben, sondern lieber die Standardvarietät weitergegeben in Schulen etc., weil man sich davon für die eigenen Kinder einen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Vorteil versprochen hat. Das ist exakt dasselbe, was eben bei dicht aneinander lebenden Sprachgemeinschaften oder bei Migration natürlich auch passiert. Also in einer Mehrheitsgesellschaft versprechen sich Eltern mit Migrationshintergrund eben auch so einen Vorteil, wenn Kinder nicht die eigene Sprache, sondern die Mehrheitssprache als L1 lernen.
Ja.
Und dieser Vorteil ist ja auch oft gar nicht von der Hand zu weisen.
Na klar, na klar.
Und es gibt in diesem Zusammenhang, gerade im kolonialen Zusammenhang, sogenannte Killer Languages. Also solche Sprachen mit einem so hohen Prestige, dass quasi der Wechsel dorthin schon wirklich sehr, sehr viele Sprachen getötet hat.
Lass mich raten.
Bitte.
Es ist das Englische, das Französische.
Auch.
Und vielleicht geschichtlich auch das Deutsche teilweise, aber vor allem ja auch das Spanische.
Spanisch, genau. Englisch, Spanisch, Französisch sind ganz klassische Killer Languages, die in Südamerika, in Nordamerika, in Afrika, in Australien und auch an anderen Orten in der Welt schon viele, viele indigene Sprachen getötet haben. Und das nicht mal absichtlich. Also es gab diese Zwangsmaßnahmen, es gab diese Internate, aber es fand einfach auch oft und findet auch jetzt noch oft ein freiwilliger Wechsel statt. Geschichtlich gesehen ist zum Beispiel auch das Lateinische eine Killer Language, also das Römische Reich. Mit dem Römischen Reich breitet sich die Sprache aus. Und das Lateinische hat im Prinzip das gesamte Festland Keltische auf dem Gewissen. Die keltischen Sprachen, die existieren nur noch als die inselkeltischen Sprachen, also Irisch, Schottisch. Bretonisch gibt es, ist aber im Prinzip eine große Migrationswelle von den Inseln in die Bretagne. Ist kein Festland Keltisch. Also das Gallische, das Asterix und Obelix gesprochen haben, gibt's nicht, ist ausgestorben, ist auch nicht überliefert, ist für immer weg. Das Latein hat's auf dem Gewissen. Und die Nachfahrin des Lateins, Französisch, das spricht man heute immer noch an dem Ort, wo früher das Festland Keltische gesprochen wurde. Im deutschen Sprachgebiet, beziehungsweise im deutsch-niederländischen Sprachgebiet, sind diese beiden Sprachen, Niederländisch und Deutsch, übrigens auch Killer Languages, nämlich für das Friesische und natürlich auch für das Sorbische und so weiter. Also da gibt es einen gewissen Druck. Ich überstrapaziere jetzt vielleicht den Begriff Killer Language, weil das vor allem im postkolonialen Diskurs ein Begriff ist, der genutzt wird. Ich will aber nur sagen, eben es gibt so einen Prestigedruck Und dieser Druck, der geht immer von den prestigeträchtigen Sprachgemeinschaften auf die kleinen, weniger prestigeträchtigen aus. Und das ist jetzt kein eigener Grund, aber es ist ein wichtiger Faktor in vielen Fällen, und das habe ich schon angesprochen, das ist nämlich Migration. Also das habe ich jetzt in vielen einzelnen Punkten schon gesagt, Menschen migrieren wegen Naturkatastrophen, wegen Krieg, wegen Zwang und Gewalt. Und dabei findet die Migration oft über verschiedene Sprachgemeinschaften hinweg statt. Und man befindet sich dann eben in einer anderen Sprachgemeinschaft. Und damit gibt es eine Mehrheitssprache und damit gibt es einen Druck, diese Mehrheitssprache zu erlernen, an die Kinder weiterzugeben etc. Und das ist jetzt vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Sprachen sterben überall, in jedem Land, auf jedem Kontinent. In der Folge zu den Minderheitensprachen habe ich bereits gesagt, es gibt eigentlich in jedem Land noch weitere Minderheitensprachen und immer diese Minderheitensprachen sind bedroht. In vielen Ländern gibt es sehr, sehr viele Minderheitensprachen, gerade im kolonialen Kontext, weil oft auf nationaler Ebene nur die Kolonialsprache Englisch, Französisch, Spanisch Verwendung findet, breite Anwendung findet, aber auf dem Staatsgebiet eben viele, viele, viele und einzelne Sprachgebiete.
Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen politischen Maßnahmen ja auch getroffen sind zum Schutz der Minderheitensprachen, über die du ja in der Folge damals auch gesprochen hast. Stichwort immaterielles Kulturerbe. Man möchte natürlich verhindern, dass diese Sprachen, nur weil sie Minderheitensprachen sind und es auch prestigeträchtig ist, eher die Mehrheitssprache zu sprechen, dennoch zu schützen und vor diesem Aussterben, vor diesem Sprachtod zu bewahren.
Ja, und man muss jetzt aber auch sagen, Sprachen sterben im Moment schneller als früher. Also ich habe ja gesagt, es gibt so eine Art von natürlichem Sprachsterben, aber die Sterberate, um diese Metapher nochmal weiterzuführen, die Sterberate ist in unserem Jahrhundert oder in unserer Zeit extrem hoch. Und der Grund dafür ist schwierig festzumachen, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist ganz sicher die Kolonialisierung, das hat auch schon angeklungen und alles, was nach der Kolonialisierung passiert ist, selbstverständlich auch, Nationalstaatenbildung und auch dieses Konzept von Nationalstaaten, das ja jetzt auch in ehemals kolonisierten Gebieten Anwendung findet, mit Nationalsprachen, mit öffentlichen Sprachen und so weiter. Und auch ganz wichtig einfach die Globalisierung, also die zunehmende Vernetzung, die es nötig macht, dass man eben nicht nur innerhalb der nächsten 6 Siedlungen, mit, wo man Handel treibt, sondern eben auch am anderen Ende des Globus verstanden wird. Also Schätzungen zufolge. Und das ist jetzt eine Schätzung aus dem Jahr 2010, also die ist schon relativ veraltet. Schätzungen zufolge stirbt alle 2 Wochen irgendwo auf der Welt der letzte Sprecher oder die letzte Sprecherin einer Sprache. Und mit diesem Tod stirbt natürlich auch diese Sprache. Und wenn sie nicht dokumentiert wurde, diese Sprache, dann ist sie für immer verstummt. Alle 2 Wochen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das finde ich eine verrückte Zahl. Gut, könnte man jetzt sagen, ist ja egal, wenn so eine Sprache stirbt. Es gibt ja genug andere. Und auf der einen Seite stimmt es natürlich, wir werden ja immer Sprachen sprechen können, ne? Klar. Aber das ist natürlich sehr kurz gedacht. Denn, wie ich schon gesagt habe, einerseits sterben Sprachen in diesem Jahrhundert besonders schnell und besonders rapide aus. Und damit einher, mit diesem Sprachsterben, geht oft ja unsägliches Leid, Not, Ausgrenzung und Zwang. Also dieses erhöhte Sprachsterben kann man auch sehen als ein Symptom, dass in der Welt gerade nicht alles richtig und gut ist. Und andererseits geht mit Sprachen einfach auch kulturelles Wissen verloren. Also wenn man sich schon für Sprachen nicht interessiert, dann hört ihr natürlich nicht diesen Podcast. Aber wenn man sich schon für Sprachen nicht interessiert und das Gefühl hat, die haben keinen eigenen Wert, das kulturelle Wissen, das in Sprachen aufgehoben wird und kodiert wird, das hat einen großen Wert. Es gibt Tierarten, die Indigenen bereits seit Jahrtausenden bekannt sind, die moderne Biologie aber noch nicht ausreichend erforscht und beschrieben hat. Es gibt Kulturtechniken, die uns eigentlich nicht bekannt sind, etwa die Nutzung von Seegras als Getreide. Dieses Wissen war verborgen in der Sprache Seri, die in Baja California in Mexiko von ungefähr noch 500 Menschen gesprochen wird. Und in dieser Sprache ist quasi anhand von Monatsnamen und anderen Dingen und Tiernamen dieses Wissen von diesem Seegras, von dieser Nutzung, von der Ernte, von der Züchtung etc. kodiert. Und das ist unglaublich interessant. Seegras als Getreide, ja, also man muss kein Weizen mehr anbauen, man muss kein Reis mehr anbauen, das ist alles intensiv, man muss einfach Seegras ernten, wenn man weiß wie. Das ist ja bezogen darauf, dass die Population der Menschen immer größer wird, ja eigentlich sehr attraktiv. 500 Menschen wissen davon, 500 Menschen und jetzt natürlich wir alle, denn dieses Wissen wurde entdeckt. Ja, ja. Aber stell dir vor, diese Sprache wäre ausgestorben, dann wäre dieses Wissen mit dieser Sprache ausgestorben. Ich habe ein weiteres Beispiel. Die Entdeckung von Prostratin, das ist ein Stoff, der bei der HIV-Therapie eine Rolle spielt, die geht zurück auf ein Gespräch zwischen dem Ethnobotaniker Paul Cox und dem samoanischen Medizinmann Epenesa Mauigoa. Und dieses Gespräch fand auf Samoanisch statt. Gesprochen haben sie über einen Baum, der auch als Heilpflanze benutzt wird. Und auf dieses Gespräch zurückzuführen ist die Entdeckung dieses Stoffes, Prostratin, der jetzt erfolgreich in der HIV-Therapie eingesetzt werden kann.
Ja, das ist auch irgendwie nicht überraschend, weil natürlich, wenn dann Menschen ins Gespräch kommen und Informationen austauschen, dann geschieht es natürlich einfacher, wenn die Person, die die Informationen hat, in ihrer Muttersprache darüber zu sprechen kommt und in ihrer Muttersprache gefragt wird. Das ist natürlich eine Distanz, die entsteht, wenn diese Person plötzlich in einer Fremdsprache über zum Beispiel irgendwelche Kräuter oder irgendwelche Inhaltsstoffe sprechen muss, für die es nicht mal richtige Namen in der anderen Sprache, zum Beispiel im Englischen, bis dato gab. Also das scheint mir schon sehr logisch zu sein. Aber ich habe auch noch ein anderes Beispiel, was mir sofort in den Sinn kam, wenn wir davon sprechen, was verloren geht, wenn Sprachen aussterben. Jede Person, die schon mal versucht hat, einen Witz zu übersetzen von einer Sprache in die andere. Oder, das kann man jetzt auch in Bereich der Kultur weitertreiben, jede Person, die schon mal versucht hat, Gedichte zu übersetzen, also die Form der Literatur, wo es ja auch vor allem um Klang geht, weiß, wie schwierig es ist, eine gute Übersetzung von Witzen, von Lyrik zu finden und wie viel verloren geht, wenn man einfach Gedichte dann doch versucht zu übersetzen. Man kriegt vielleicht den Inhalt noch hin, aber diese Kombination aus Inhalt und Form, das wird schon schwieriger.
Genau, also prinzipiell kann man natürlich alles in allen Sprachen sagen, aber es gibt eben bestimmte Ausdrücke, also zum Beispiel Monatsnamen. Wenn ich auf das Seegras zurückkomme in der Sprache Seri, da gibt es einfach einen Monatsnamen, der heißt Seegrasernte. Damit ist in der Sprache die Information kodiert, wann dieses Seegras geerntet werden muss. Und das ist dann natürlich nicht übersetzbar, denn wenn ich den Monat sagen will, dann sage ich auf Deutsch eben April oder Mai oder wann auch immer dieser Monat ist, aber ich übersetze nicht Seegrasernte.
Stimmt.
Also das sind eben so Dinge, die damit verloren gehen. Nach diesem Appell möchte ich mit einer guten Botschaft diese Folge enden. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Man kann bedrohte Sprachen retten. Und es gibt mehrere Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, eine bedrohte Sprache sollte möglichst vollständig dokumentiert werden. Es sollte eine Grammatik erstellt werden, ein Wörterbuch. Es sollten auch Texte überliefert werden, also Lieder, Mythen, Erzählungen. Auch Alltagsgespräche sollten aufgenommen werden. Diese Aufgabe übernehmen bereits überall auf der Welt viele verschiedene linguistische Fachmänner und Fachfrauen. Im Moment sind aber viel zu viele Sprachen bedroht, als dass das alles passieren könnte. Meistens mangelt es gar nicht am Willen, sondern am Geld. Aber es finden Bemühungen statt, das muss man sagen. Die zweite Maßnahme, die man treffen kann, ist, die Sprache an künftige Generationen weitergeben, sodass wieder neue Erstsprechende entstehen. Und das müsste dann gar nicht die einzige Sprache sein, die diese Kinder lernen. Es gibt auch so etwas wie eine stabile Mehrsprachigkeit, in der eben eine ganze Sprachgemeinschaft auch gleichzeitig noch eine andere Sprache spricht. Und um das zu erreichen, braucht es Kindergärten, Schulen, Bücher, Lieder, Filme. Es braucht viele, viele Medien. Es braucht kompetente Lehrkräfte. Es braucht natürlich auch Eltern, die bereit sind, mit ihren Kindern diese Sprachen zu sprechen, um eben künftigen Generationen das Sprachlernen zu ermöglichen und zu vereinfachen. Also alles, was es zum Erlernen einer Sprache braucht, ist genügend Exposition. Passiert es irgendwo auf der Welt? Ja. Ja, es passiert an vielen Orten überall auf der Welt. Es gibt diese Bestrebungen und sie zeigen auch Wirkung. Also in den USA und in Kanada zum Beispiel passiert diese Weitergabe an die nächste Generation der Sprache intensiv in nicht allen, aber in manchen Native American Communities. Also werden zum Beispiel die Sprachen der Cherokee, der Mohawk oder auch die Sprachen, die in Hawaii gesprochen werden, die sind allesamt bedroht. Die werden im Moment mit Programmen intensiv an die nächste Generation weitergegeben. Aber dieselben Bestrebungen gibt es zum Beispiel auch für das Irische in Irland. Sprachen sind rettbar und sie sind sogar wieder revitalisierbar. Wenn diese Sprache ausgestorben ist, aber sie ist komplett und ausreichend dokumentiert, dann kann sie auch, wenn es überhaupt gar keine Erstsprechenden gibt, wieder revitalisiert werden, sodass wieder Erstsprechende entstehen. Ein Beispiel dafür ist das Ivrit, das moderne Hebräische, das im 19. Jahrhundert und dann vor allem im 20. Jahrhundert beinahe komplett aus der Buchsprache des Althebräischen als lebendige und gesprochene Sprache ausgebaut, entwickelt und an Kinder weitergegeben wurde, sodass es jetzt Erstsprechende gibt, die Ivrit gelernt haben. Lieber Anton, alle 2 Wochen stirbt eine Sprache auf dieser Welt aus. Sprachen sind aber rettbar. Bedrohte Sprachen können wieder unbedroht werden, so wie bedrohte Tierarten auch wieder den Status safe, also sicher, bekommen können. Und Sprachen sind sogar revitalisierbar, wenn sie ausreichend und genügend dokumentiert sind. Und mit dieser kleinen Zusammenfassung bin ich am Ende angelangt.
Danke, Jakob, für diese überaus spannende und interessante Folge zu einem Thema, wo ich am Anfang dachte, uiuiui, das wird vielleicht ein bisschen depressiv, was wir heute besprechen wollen. Aber ich finde, die ist ein positiver und ein hoffnungsvoller Schlussmoment gelungen, wo natürlich das Problem nicht aus der Welt ist. Also es ist immer noch ein Faktum, dass alle 2 Wochen eine Sprache irgendwo auf der Welt ausstirbt. Aber ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wo wir so gute Mittel der Dokumentation ja auch haben, es ist ja nicht mehr so, dass wir alles auf Schrift fixieren müssen. Und heute könnten wir mit den besten technischen Methoden über Video, über verschiedene anderen Art und Weise, sogar ja in 3D-Aufnahmen, ja auch verschiedenste Dinge festhalten. Und das macht mich ein bisschen hoffnungsvoll im Hinblick darauf, dass die Sprachen in Zukunft vielleicht nicht so schnell aussterben werden. Und falls diese Entwicklung nicht aufgehalten werden kann, dass wir zumindest das konservieren können und diese Sprachen dann auf diese Art und Weise zumindest festhalten können.
Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwas beitragen wollt, dass ihr irgendwie helfen wollt, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass es im deutschsprachigen Raum die Gesellschaft für bedrohte Sprachen gibt. Und diese Gesellschaft versucht mit finanziellen Mitteln, LinguistInnen, Forschende zu unterstützen, solche Sprachen zu dokumentieren. Und man kann dieser Gesellschaft auch Geld spenden. Auf der Seite dieser Gesellschaft gibt es einen Spendenlink. Es gibt auch einfach eine Informationsbroschüre, die auch relativ gut zusammengestellt ist, die sehr viele wichtige Punkte zusammenfasst. Den Link zu der Seite, zu dieser Gesellschaft für bedrohte Sprachen, habe ich auch in die Shownotes gepackt.
Wunderbar. Und mit diesem Schlusswort von dir, Jakob, denke ich, können wir auch das Schlusswort des Podcasters einleiten. Und ich möchte unsere HörerInnen wie immer auf die Möglichkeiten des Feedbacks und der Bewertung des Podcasts hinweisen.
Yes.
Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen. Sei es bei Spotify, sei es bei Apple Podcasts oder anderen Diensten, die ihr nutzt. Da gibt es immer sicherlich eine Möglichkeit mit Sternbewertungen oder Daumen nach oben. Außerdem, wie immer, kommentiert gerne diese Folgen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir lesen uns die Kommentare sehr, sehr gerne durch. Und falls ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann könnt ihr uns gerne eine Direct-Message auf Instagram schicken. Da sind wir auch vertreten und schauen auch aktiv da rein. Oder ihr schickt uns gleich die Lieblingskommunikationsform Jakobs eine wunderbare E-Mail. Er freut sich besonders gerne über die E-Mail-Briefe, die bei uns eintrudeln. Nicht wahr, Jakob?
Ja, und ich freue mich auch besonders gerne über Bewertungen auf Apple Podcasts.
Ah ja, stimmt. Genau, das habe ich vergessen. Das ist ja dein persönliches Projekt geworden.
Und ich freue mich immer gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr das euren Vätern und Müttern, Tochtern, Töchtern und Söhnen, Schwestern und Brüdern, Freundinnen und Freunden weitergebt als eine Empfehlung. Darüber freuen wir uns immer sehr.
Absolut. Genau so ist es. Über jede Empfehlung freuen wir uns sehr dolle. Okay, ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen zu der letzten Folge.
Ja.
In der Staffel Nummer 5. Wow, das ging schnell. Meine Güte.
Das stimmt.
Und damit sage ich dann euch allen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war's, dann würde ich gerne noch was sagen. Ich liebe es, wie gut wir unsere eigene Produktion kennen.
Die Vögel vögelten nicht mehr. Nee, lass ich weg.
Warum eigentlich? Na, schon wieder, natürlich. Wie immer, es scheitert wieder am Geld.
Nee, warte. Falls, Moment. Ist es dem Lateinischen entlehnt?
Todgeweiht.
Die aber in der modernen Biologie.
Hey, Ruhe da drin.